Ja, jetzt haben wir uns über den Schreibstil unterhalten. Jetzt, wenn wir mal zu den Themen gehen, was würden Sie sagen, wenn Sie also alle drei Werke zusammennehmen, gibt es da irgendwie so einen thematischen roten Faden, so ein zentrale Themen, die auch immer wieder vorkommen und die Ihnen wichtig sind?
Es geht in allen drei Dingen eigentlich immer um Gewalt. Hauptsächlich Gewalt, die gegen Frauen ausgeübt wird. Und das ist natürlich für mich schon ein zentrales Thema. Und ja, und das ist natürlich etwas, was mich beschäftigt. Und ich spüre, je älter ich werde, desto mehr, ja, desto sensibler werde ich. Genau, dieses Thema betreffend. Ich finde es immer noch, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, aber ich finde immer noch in unserer Gesellschaft drüben in Deutschland, gerade in Bayern ist dieses traditionelle Frauenbild immer noch sehr, ja, sehr, sehr wach, sehr aktuell. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir werden wieder zurückgedrängt. Also, wir werden wieder zurückgeschoben in unsere Positionen, Kirche, Kinder, Küche. Und das macht mich unheimlich wütend, das macht mich unheimlich ärgerlich, denn ich finde, Frauen haben das Recht, ihr Leben so zu leben, wie sie es gerne leben möchten, unabhängig davon, gleichgültig, ob sie Kinder haben oder nicht. Und
Ja, was glauben Sie, was drängt uns wieder zurück oder warum ist es so, dass es wieder eher rückwärts geht?
ich denke, es sind ganz bestimmte Wellen innerhalb der Gesellschaft, die immer wieder oder Moden, die immer wieder auftauchen. Also es ist momentan, wenn ich mir manchmal irgendwelche Fernsehserien, Fernsehbilder anschaue und darin kommt dann vor, dass sich Frauen eigentlich hauptsächlich durchs Muttersein definieren sollten. Dann macht mich das wütend. Es macht mich einfach, ich kann nicht einmal genau sagen, warum es mich so wütend macht. Es macht mich einfach wütend, weil ich finde, es beschränkt mich. Es schränkt mich ein, es reduziert mich. Es reduziert mich auf ein ganz bestimmtes Bild, das von mir dann nur noch vorhanden ist. Und ich bin aber dieses Bild nicht. Und mir fällt es vor allen Dingen gerade auch an Frauen meiner Generation auf. Wenn ich mir sehr viel, also ich bin jetzt ja 47 und wenn ich mir meine Freundinnen anschaue, die alle in dem gleichen Alter sind, deren Kinder zum Teil jetzt auf dem Sprung ins Erwachsenenleben sind und wie sie versuchen, sich neu zu definieren, ihren Standpunkt neu zu finden und sehr häufig dann von ihren eigenen Männern daran gehindert werden. Und dann macht mich das auch unheimlich wütend. Also ich merke dann, wie weit wir eigentlich von der Gleichberechtigung entfernt sind. Also zumindest in Deutschland. Ich weiß es nicht, wie es in Frankreich ist. Aber in Deutschland sind wir es ist ein unheimlich weiter Weg, es ist ein unheimlich langer Weg. Wie gesagt, es taucht immer wieder die Frage auf, was machen Sie mit Ihren Kindern? Kein Mann wird gefragt, was machen Sie mit Ihren Kindern? Es wird vorausgesetzt, ich habe eine Frau, die meine Kinder versorgt. Es ist das Gleiche mit irgendwelchen, ich bin manchmal furchtbar neidisch auf männliche Autoren. Sie haben die Möglichkeiten, irgendwelche Stipendien anzunehmen, sich weiterzubilden, sich fortzubilden, in andere Städte zu gehen, dort für eine Zeit zu leben, zu arbeiten. Es ist überhaupt kein Problem, denn es ist anerkannt in unserer Gesellschaft, dass wenn ein Mann, auch wenn er Kinder hat, in eine andere Stadt gehen kann, um sich für seinen Beruf weiterzubilden. Bei mir ist es so, wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann heißt es, halt, Sie haben Kinder. Was machen Sie eigentlich mit den Kindern?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass in Deutschland eine typische Frage ist.
Also man wird festgelegt dann wiederum auf die traditionelle Rolle und du bist schlecht, wenn du dich nicht um die Kinder kümmerst. Ich sehe das auch in der Art und Weise, wie ich erzogen wurde. Mhm. Also meine Mutter fragt nicht nach dem Erfolg der Bücher. Das ist eine winzige Frage, die wird sofort abgehakt. Und dann heißt es, und ist alles in Ordnung zu Hause? Und bist du mit der Wäsche auf dem Laufenden? Und ist das Haus geputzt? Hast du die Fenster schon gemacht? Ist es alles erledigt? Sind die Kinder gut in der Schule? Was? Sie haben eine schlechte Note geschrieben? Ja, da bist doch du verantwortlich. Du musst schauen, dass sie lernen. Du bist derjenige, der für ihr Wohl verantwortlich ist. Und das sind, ja, wie gesagt, das ist diese traditionelle Rolle und sie macht mir unheimlich wütend.
Ja, also eben Gewalt gegen Frauen ist eben ein wichtiges Thema. Überhaupt eben Gewalt, Sexualität, also wirklich schockierende Dinge, über die sie schreiben. Jetzt könnte man sagen, ja, sie leben ja praktisch in so einer bayerischen Idylle.
Warum schreibt sie nicht über bayerische Idylle? Aber ich denke mal, das ist
immer so. Ja, wie kommt das dann? Also wie, ich weiß nicht, haben sie schon immer über solche Themen geschrieben, über Brutalität, über Sexualität, Gewalt, war das schon immer so ein latentes Thema in all ihren Dingen?
Ich denke schon, dass es schon immer ein latentes Thema war und vor allen Dingen, solange ich mich zurückerinnern kann, hat mich dieses Beschränktsein auf eine Mutterrolle in der Gesellschaft immer wahnsinnig geärgert. Also ich habe innerlich immer rebelliert. Ich habe es nicht festmachen können. Ich habe dann später auch den Weg eingeschlagen. Und ich liebe meine Kinder und ich bin gerne Mutter und ich liebe es, sie um sie zu haben. Aber ich bin auch so, dass ich sie gerne loslassen möchte, dass ich sie gerne zu Menschen erziehe, die ihr Leben in die eigene Hand nehmen und nicht unbedingt glauben, sie sind für mich dann verantwortlich. Also ich finde, das ist auch bei Texten so. Das führt jetzt weiter, denn manche Autoren schauen auf ihre Texte, Texte sind wie Kinder und manche Autoren sind unheimlich stark auf den Text fixiert und dass der Text auch wirklich wortgetreu und werkgetreu übertragen wird. Damit habe ich kein Problem. Es ist für mich viel, viel interessanter, was passiert mit dem Text. Welche Bilder, welche Assoziationen entstehen. Wie entwickelt sich der Text weiter? Wie setzt ein anderer den Text um? Also wenn ich etwas schreibe, habe ich meine eigenen Bilder, die auf meinen Erfahrungen beruhen. Und ich beschreibe bewusst nicht alles. Ich lasse bewusst Lücken.
Das heißt, bei Adaptionen, es gibt ja jetzt eine Hörspielfassung, es gibt eine Theaterversion, es soll ja auch eben eine Filmfassung
Im November, ja.
Genau. Das heißt, das ist sowas, wo sie wirklich loslassen können. Also sie lassen da andere Leute mit ihrem Werk wirklich
spielen und arbeiten. Und das ist interessant für mich, zu sehen, was dabei rauskommt. Das ist interessant für mich, auf Lesereise zu gehen und mit dem Publikum zu sprechen. Gut, Tannöd ist wesentlich populärer in Deutschland als Kalteis, aber für mich ist Kalteis eigentlich das interessantere Buch, weil die Reaktionen aufs Buch wesentlich intensiver waren. Ich habe festgestellt, dass sehr, sehr viele Männer mit der Art und Weise, wie Sexualität in dem Buch dargestellt wird und vor allen Dingen Sexualität und Gewalt in dem Buch dargestellt werden, dass sie nicht damit zurechtkommen, dass es bei ihnen zum Teil Unwohlsein, Ängste hervorgerufen hat, es sie stark verunsichert hat. Und weil sie glaubten, dass eine ganz bestimmte Art von Sexualität normal ist und vielleicht auch für ihre Partnerin angenehm ist. Und sie zum ersten Mal damit konfrontiert waren, nachzudenken, ist alles eigentlich immer so optimal, wie ich es mir vorstelle? Oder ist es tatsächlich so? Und es war für manche Leser, vor allen Dingen männliche Leser, einfach unangenehm. Und genau die Gegenreaktion von weiblichen Lesern, die dann zu mir gesagt haben, die Art und Weise, wie sie es dargestellt haben, es war für mich, ich bin ihnen dankbar, dass sie es so dargestellt haben. Denn es ist zum ersten Mal so, dass ja, dass Sexualität und Gewalt so dargestellt wird.
Also es ist interessant, dass man wirklich sozusagen eine männliche und eine weibliche ja. Reaktion unterscheiden kann.
Und von daher war für mich also Kalteis eigentlich ein ja, für mich ist es das interessantere Buch.
Okay. Dann gibt es dann so im weitesten auch autobiografische Elemente. Also bei den ersten beiden Büchern liegt es ja nahe, weil sie auch aus Bayern kommen. Und mir sind aber auch so Sachen aufgefallen. Zum Beispiel gibt es sowohl in Tannöd als auch in Kalteis eben den kleinen nervigen Bruder, auf den man immer aufpassen muss. Und die große Schwester hat eigentlich keine Lust. Sind sowas Bilder, die irgendwo herkommen, oder steckt da auch ein bisschen eigenes Erleben drin?
Ja, er taucht im Bunker auf und er taucht in Tannöd auf.
Genau, nicht in Kalteis.
Ich habe keinen Bruder. Ich weiß also nicht, ob es diesen kleinen nervigen Bruder gibt, auf den man aufpassen muss. Ich weiß es nicht. Ich bin die kleine Schwester und ich war höchstwahrscheinlich für meine Schwester manchmal eine ziemlich nervige kleine Schwester, auf die sie aufpassen musste. Bewusst habe ich das allerdings nicht eingesetzt. Mhm. Also es ist, wenn dann vielleicht im Unterbewusstsein, und ich denke mal, dass sehr viele Dinge natürlich aus dem Unterbewusstsein in einen Text mit einfließen, das ist ganz klar, denn der Text löst sich natürlich nicht vollkommen von meiner eigenen Person, wobei ich allerdings sagen muss, dass viele Dinge, ja, mit denen ich mich in den Büchern beschäftige, nicht unbedingt irgendetwas mit mir selbst zu tun haben.
Das fragt man sich ja auch, wie kann man sich solche Szenen ausdenken? Wie kann man sich jetzt zum Beispiel in so einen Serienmörder und Vergewaltiger hineindenken? Es ist ja wirklich sein Gedankenstrom, den wir folgen. Wenn man das selber, also ich meine, hat ja kaum jemand erlebt. Und wie kann das dann so real werden?
Ich glaube nicht einmal, dass es so schwierig ist. Natürlich, man beschäftigt sich vorher mit dem Thema Serienmörder. Man liest alles Mögliche, ich habe alles Mögliche gelesen, was mit dem Thema zu tun hatte. Ich habe mir natürlich auch die Unterlagen angeschaut, die zur Verfügung gestanden sind. Und dann ist es nicht einmal so schwer, sich in die Person hineinzuversetzen. Und ja, es ist das Glück, das Schriftsteller haben, dass sie sich jederzeit in andere Personen hineinversetzen dürfen, hineinversetzen können. Andere leben. Es hat was Schizophrenes. Und die Figur, wenn man sich der Figur nähert, die erzählt einem dann von sich aus. Also die Figur fängt an, sich zu öffnen und erzählt einem dann von sich aus. Und ich mit meiner eigenen Persönlichkeit trete zurück und es hat was Schizophrenes, die Figur selbst übernimmt dann sozusagen, also wenn es eine gute, wenn es eine starke Figur ist, übernimmt es die Federführung und erzählt mir, gibt mir den Weg vor, den ich zu geben habe. Und bei Kalteis war ich hinterher zum Teil erschrocken, wie nah ich an der Person dran war. Denn ich habe eigentlich immer geglaubt, er ist auf einer gewissen Distanz. Also ich habe manchmal während des Schreibens Angst gehabt, dass ich immer noch so distanziert bin. Und dann später, ich muss anders anfangen. Ich wollte unbedingt, an irgendeinem Punkt wollte ich unbedingt diese Schlachtszene im Buch haben.
Eben über das, über seine Arbeit spricht.
Ja, genau. Ich habe nicht gewusst, warum. Also ich habe wirklich nicht gewusst, warum ich das haben wollte, aber ich wollte sie. Ich habe gewusst, ich brauche diese Szene an dieser Stelle. Ich bin dann zu unserem Nachbarn rüber, die noch bis vor 3 Jahren Hausschlachtungen gemacht haben, und habe es mir erklären lassen, wie das damals war, wie das in den 30er Jahren gemacht wurde. Denn damals gab es diese Bolzenschutzapparate noch nicht, und habe mir das genau erklären lassen, wie das funktioniert und so. Und später, bei einer meiner ersten Lesungen, war ein, wie sagt man da, Kriminalpsychologe, Biologe, also jemand, der sich auf jeden Fall mit Serienmördern und solchen Tätern und solchen Verbrechen beruflich auseinandersetzt hat. Und er hat mir dann etwas erzählt, was mich eigentlich dann schockiert hat. Und zwar, er hat zu mir gesagt, dass Täter vom Typus Josef Kalteis Schlachtfantasien haben. Dass sie die Dinge sehr häufig zuerst an Tieren ausprobieren, ehe sie dann sich das erste Mal an ihren richtigen Opfern ausprobieren. Und das hat mich eigentlich schockiert. Denn in dem Moment habe ich gewusst, ich war doch relativ nah an der Figur dran. Ich bin ihm vielleicht doch näher gekommen, oder er war mir näher, als ich es für Möglichkeiten habe. Und das war dann eigentlich sehr schockierend in dem Augenblick.
Ja, und Tanöd und Kalteis beruhen ja eben auch so im weitesten auf wahren Begebenheiten. Und war das dann eher so, dass Sie sozusagen auf der Suche nach so einer Thematik waren, weil Sie auch sagen, ja, das interessiert Sie einfach, diese, ja, so Gewaltverbrechen? Oder ist es so, dass Sie dem eher zufällig begegnet sind und dann gesagt haben...
Es ist natürlich so, es kommt nicht aus heiterem Himmel. Mich interessieren solche Fälle schon immer. Mhm. Also ich habe... Das hat angefangen damit, dass ich als kleines Kind meiner Großmutter immer zugehört hat, wenn mir die irgendwelche Geschichten erzählt hat. Mhm. Zum Beispiel eben über den Fall in Hinterkaifeck oder über den Räuber Kneißl, der in in Bayern ein Mythos ist. Und es gibt ja mehrere. Es gibt jetzt momentan habe ich einen Blackout, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also es gibt mehrere dieser Räuberbanden, die gerade auch, oder diese Mordtaten, die in Bayern recht populär waren. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch einen Fall in Regensburg. Man weiß nicht genau warum, aber er hat damals Vater und Mutter erschlagen. Eben vermutlich, weil die Eltern nicht einverstanden waren, dass er ein evangelisches Mädchen geheiratet hat. Ob das stimmt oder nicht, oder ob derjenige vielleicht auch psychisch krank war, ich weiß es nicht. Aber diese Geschichten haben mich schon als Kind fasziniert. Oder wenn wir spazieren gegangen sind und wir sind dann, Sie kennen ja vielleicht den Dreibalmerlberg. Und wenn wir da spazieren gegangen sind in Königswiesen und das alte Gut war noch da, ich glaube nicht, Sie können sich dann immer dran erinnern.
Ich habe auch in Königswiesen gewohnt.
Aber vorher war da das alte Gut, also wie ich noch ganz klein war, da war ich vielleicht so 6 Jahre alt, war noch das alte Gut da und da konnte man noch vorbeigehen und da sah man noch die Stallungen und die waren zum Teil verlassen dann. Und da gab es ja so eine Kleingartenanlage und im Sommer sind wir dann oft, haben wir so Radtouren und Spaziergänge oder zum Gruber rüber gemacht, über die Donau dann und da muss man an Königswiesen vorbei. Und wenn mir dann meine Großmutter oder meine Mutter erzählt hat, dass da angeblich einmal ein Knecht umgebracht worden ist oder auf dem Dreibeimerlberg oben jemand ermordet wurde, dann hat mich das fasziniert, dann hat mich das nicht losgelassen. Also ich habe mir dann immer in meiner Fantasie das ausgemalt und also ich habe schon immer diesen Hang zu diesen dunklen Geschichten gehabt.
Okay.
Und später haben wir dann Literatur darüber gekauft, also über irgendwelche Mordfälle und Sachbücher darüber, sodass eine Freundin einmal, die zu mir zu Besuch gekommen ist, zum Abendessen gesagt hat, sie weiß nicht, ob sie jetzt das Abendessen essen soll. Wenn sie einen Blick in meine Bücher hat, dann findet sie doch das etwas seltsam.
Also es war also nicht ganz Zufall, dass sie eben gerade auf diese Themen gestoßen
sind. Es ist bestimmt kein Zufall.
Ja.